Es ist ein besonderes Vorrecht, denn die Familie Gottes ist bunt. Ich selber komme, man hört es, nicht aus Bayern, sondern von der Nordseeküste aus Cuxhaven, habe meine Frau in Salzburg gefunden und bin mittlerweile seit 20 Jahren hier im Süden Deutschlands. Und ich komme selber aus einer Familie mit vielen Geschwistern, angeheiratete Verwandte. Mittlerweile sind wir, glaube ich, so mit 40 unterwegs, 40 Personen in meiner großen Familie, und alle sind wir Kinder Gottes. Und ich möchte sagen, unter verschiedenen Dominationen, ja. Also ob es jetzt freie evangelische Gemeinde ist, evangelisch-lutherisch, Pfingstgemeinde und, Baptisten. Und ich freue mich immer wieder, mit Geschwistern zusammenzukommen, um Gott zu feiern, um Gott groß zu machen. Gott ist gut. Das ist eigentlich meine Botschaft. Gott ist gut, voller Liebe und voller Treue. Und ich freue mich, mit euch heute das Wort Gottes zu teilen. Ich möchte mich erst einmal bedanken für die Einladung an den Andreas, der jetzt noch nicht da ist, und an die Gemeindeleitung. Es ist ein Vorrecht und eine Ehre für mich, hier sein zu dürfen. 14 Jahre habe ich in Burghausen gearbeitet und freue mich, mal wieder zurückzukommen nach Burghausen. Überschreiben möchte ich meine Predigt mit einem Auszug eines Zitates von Dietrich Bonhoeffer. Der hat mal gesagt, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. So hat die Predigt den Titel, und jetzt muss ich mal kurz schauen, Moment, ich habe was mitgebracht. Den Titel, lass dich von Gott unterbrechen, am Beispiel von David. Ich habe den Bibeltext 1. Samuel 25 mal durchgearbeitet und habe festgestellt, hier gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und Verhaltensweisen von drei Personen. Die werden wir uns heute anschauen. Alle drei können Vorbilder sein. Fragt sich bloß, wofür? Das werden wir uns genau anschauen. Vorbilder übrigens sind Menschen, die für mich, für meine eigene persönliche Entwicklung dienen, zur Nachahmung und Identifikation. Ich selber war mal Torwart. Sepp Maier in den 70er Jahren war mein Vorbild. Kennen Sie bestimmt noch alle, oder? Sepp Maier aus den 70er Jahren ist Weltmeister geworden. Das war mein Vorbild. Dann wurde es in den 90er Jahren Andreas Herrmann, das ist ein freikirchlicher Pastor. Warum war das für mich ein Vorbild? Der ist Krankenpfleger und Sozialarbeiter, so wie ich. Und dann war das für mich so ein Vorbild. Natürlich Mutter und Vater sind auch häufig Vorbilder. Und natürlich unser Jesus. Das ist ein Vorbild und er bringt mich voran, mich weiterzuentwickeln und meine Identität zu finden. Wir schauen, wie gesagt, auf den 1. Samuel 25, auf das Kapitel, und haben diese Fragestellung im Hinterkopf: Wie reagiert David bei negativen Überraschungen bzw. Enttäuschungen? Lässt er sich korrigieren? Lässt er sich was sagen? Da, mit dieser Fragestellung bin ich an diese Bibelstelle und diesen Text herangegangen. Gehen wir kurz auf die Hauptdarsteller ein, dieser Geschichte. Der erste ist Nabal. Ja, ich werde später noch etwas über ihn sagen, aber Nabal ist ein reicher Mann. Er besitzt 3000 Schafe und 1000 Ziegen, aber es heißt von ihm, dass er hart und boshaft gewesen ist. Hart und boshaft. David kennen wir schon, das ist ein waghalsiger Schafhirte, der von Gott erwählt wurde, der neue souveräne König Israels zu werden, aber so weit ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war der zweite Mann. Seit Samuel, der Prophet Gottes, gestorben ist, versteckt sich dieser David, den wir ja kennen, mit seinen 600 Männern in der Wüste, also mit seiner Gefolgschaft, und man nimmt an, es waren Aufständische, Unterdrückte, möglicherweise auch Opfer des Systems Sauls. Also 600 Männer waren mit ihm in der Wüste und er versteckte sich mit 600 Männern. Ich habe mir nochmal Wüstenbilder angeschaut, so leicht ist es gar nicht, sich in der Wüste zu verstecken. Es ist ja nur Sand da, aber zwischen den Dünen haben sie sich versteckt und hatten aber auch einen Dienst. Als David hört, dass Nabal seine 3000 Schafe schert, schickt er 10 seiner Soldaten los, um Nabal um Essen und Trinken zu bitten. Das war damals üblich. Die Beduinen beschützten die Herden der Sesshaften und bekommen dafür eine Belohnung. Besonders zu der Zeit war es so, dass die besonders zur Zeit der Schafschur konnte man mit dankbaren und großzügigen Besitzern rechnen. Das war so die Ausgangssituation und so schickte David seine 10 Männer los, um nach Essen und Trinken zu bitten. Übrigens, schon gehört vor 2 Wochen, der deutsche Meister im Schafscheren kommt aus Traunstein. 22 Jahre jung, sowas gibt es auch heute noch, Schafschuhe. Gut, die Soldaten gehen los, sprechen, wie ihnen aufgetragen wurde, doch Nabal reagiert anders als erwartet. Er weist die Männer ab und antwortet folgendermaßen. David, wer ist das? Sohn von Isai, nie von ihm gehört. Heutzutage gibt es genug Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind und ein Räuberleben führen. Mein Brot und mein Trinkwasser und die geschlachteten Tiere hier sind für meine Schafscherer. Soll ich etwa Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? So war die Reaktion von Nabal. Die Männer von David kehrten also mit leeren Händen zurück und berichteten von Nabal. Und wie reagiert David nun? Er ist völlig aufgebracht. Vielleicht war er auch cholerisch, keine Ahnung, aber er schnappt sich 400 seiner Männer und macht sich auf einen Rachefeldzug Richtung Nabal. Unglaublich, so eine Reaktion. Schauen wir uns diese beiden Männer noch etwas genauer an. Nabal. Es ist bezeichnend, dass es von Nabal gleich in Vers 3 heißt, er selbst aber war grob und gemein. Also er war hart und boshaft in seinem Tun. Später in der Geschichte bezeichnen sowohl die Hirten als auch dessen Frau Abigail Nabal als ein Narr. Als ein Narr und ein böser, nichtswürdiger Mann, der sich von niemandem etwas sagen lässt. Er war extrem eigensinnig. Mit Sicherheit hatte Nabal in den vergangenen Wochen über seine Hirten von David und seinen Männern gehört. Wir lesen in Vers 15, wie wertschätzend Nabals Hirten bei Abigail über David und seine Leute reden. Sie sagen: Dabei waren die Männer Davids immer sehr gut zu uns und haben uns nie etwas getan. In der ganzen Zeit, die wir draußen in ihrer Nähe umherzogen, ist uns kein einziges Schaf gestohlen worden. Sie waren wie eine schützende Mauer bei Tag und bei Nacht, solange die Herden in ihrer Nähe weideten. So einen Ruf hatten sie innerhalb der Gefolgschaft von Nabal. Wie gut, wenn man in einer gefährlichen Zeit, auch in der wir jetzt leben, Männer und Frauen um sich haben, die einen schützen, die einen bewahren, die für Sicherheit sorgen. Die sollte man sich auf jeden Fall warm halten. Aber Nabal ist geizig und dumm und ist nicht bereit, etwas von seinem Reichtum abzugeben. Das lesen wir später in Vers 36. Und dann in diesem Vers 36 heißt es auch noch, er hat gern gefeiert und er war betrunken. Er war betrunken, was sagt mir das? Ich arbeite in der Sozialpsychiatrie und habe mit vielen Menschen gearbeitet, seit 30 Jahren, als Krankenpfleger, als Sozialarbeiter. Ich will jetzt nicht sagen, er war jemand, der ein Suchtverhalten hatte, aber Alkohol hat Konsequenzen. Ich habe in der Nachbarschaft selber 2 Nachbarn, die sich letztendlich durch Alkohol, durch Sucht totgesoffen haben, auf Deutsch gesagt. Sucht ist Realität und Sucht nimmt gefangen. Und mir wurde es hier in diesem Text nochmal groß, Sucht hat Auswirkungen auch im Verhalten. Nicht nur Alkohol, es gibt viele Süchte, aber Sucht macht kaputt, macht gefangen und wirkt sich auf den Charakter auf das Verhalten im Umgang mit anderen. Er ist geizig, dumm, eigenwillig, dickköpfig, denkt nur an sich und nicht in die Weite und ist großzügig. Was wäre schon dabei gewesen, David etwas abzugeben? Nabal habe sich doch auf ein großes Fest vorbereitet und hätte etwas von dem Essen abgeben können, oder? Zumal wir davon gelesen haben, oder ich gelesen habe, dass es damals eine gastfreundliche Kultur gegeben hat. Beduinen haben, selbst wenn sie nicht genug zu essen hatten, die Nachbarn oder die Verwandten gefragt und haben noch ein Kalb oder ein Rind sich ausgeliehen, um es zu schlachten, bevor sie jemanden ausladen. Sie hatten eine große Gastfreundlichkeit und das war damals die gesellschaftliche Norm. Nabals Reaktion war also komplett komisch. Seine Gier ist so groß, dass er nicht bereit ist, von seinem Überfluss abzugeben. Und das ist ein interessantes Thema. Wir leben auch im Überfluss. Und da dachte ich mir, ich muss es nochmal ansprechen. Wie gehen wir eigentlich mit unserem Besitz und unserem Reichtum um? Sind wir großzügig? Haben wir ein weites Herz? Sind wir gastfreundlich? Nabal hatte sich entschieden, nichts abzugeben und die Männer nicht zu seinem Fest einzuladen, obwohl sie sehr nett und höflich gefragt hatten. Ja, nicht nur, dass er sie geizig abweist, er beleidigt in seinen Ausführungen auch zudem noch David und trifft ihn an einen wunden Punkt. Das erkannte ich erst im Laufe der letzten Wochen, was das da wohl gewesen sein mag, dass David so reagierte. Aber gleich komme ich darauf. Er behauptet nämlich, ihn gar nicht zu kennen und unterstellt ihm zugleich, er sei ein Knecht, der von seinem Saul davongelaufen war. War es wirklich so? Mit Sicherheit hatte sich die Geschichte zwischen Saul und David schon in der Wüste herumgesprochen. Also Nabal sollten wir uns, würde ich sagen, nicht als Vorbild nehmen. Jetzt schauen wir mal kurz auf David. Wie sieht es denn mit David aus? Bisher haben wir ihn ja als einen weisen, mutigen Mann kennengelernt, aber hier geht er auch zu weit. Keine Frage, aber er ist vom Kopf gestoßen, dass er so zu einer Kurzschlussreaktion gekommen ist und sagt, ich mache mich jetzt auf und mache mit dem Nabal kurzen Prozess. Der gibt mir nichts zu essen, jetzt wird er mich mal erleben. 400 seiner Männer nimmt er mit. 400 nimmt er mit, um hemmungslos unschuldiges Blut zu vergießen. So war sein Plan. Und dann wieder so eine Sache. Wie reagieren wir eigentlich, wenn uns Unrecht geschieht? Das finde ich echt spannend. Reagieren wir eigentlich angemessen oder unangemessen? Ich kenne solche Situationen, in denen Menschen überreagieren. Nicht, dass sie gleich jemanden töten würden, nein, aber manchmal kommen sie dazu, ganz unbedacht kurze Sticheleien rauszubringen oder jemanden zu verletzen. Kennt das jemand von uns? Solche Situationen? Nicht physisch, muss ja nicht gleich mit einer körperlichen Gewalt sein, aber physisch, psychisch, seelisch geschieht es häufig. Das ist manchmal ein Wort zu viel. Ich komme wieder auf meine Arbeit als Sozialarbeiter zurück. Es gibt Fortbildungen zum Thema gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Da baut man Beziehungen auf und ein Satz reicht und die Beziehung fängt wieder von vorne an. Frage ist, reagieren wir immer angemessen? Was steckt dahinter? Was steckt da eigentlich beim David dahinter, dass er so reagiert? Das war ja schon ein bisschen komisch. Er hört es, hat es zwar freundlich fragen lassen, aber zack, nimmt er sich 400 Männer und sagt, und jetzt mache ich ihn nieder. Ja, was steckt dahinter? Es ist nämlich so, er ist nämlich kein entlaufener Diener, so wie das der Nabal rausposaunt hatte, sondern musste vor seinem Erzrivalen Saul fliehen und Frau und Freunde zurücklassen. Und das, obwohl er sich hatte nichts zu Schulden kommen lassen und seinen König treu und ruhmreich gedient hatte. Das war die Wahrheit. Doch weil David diesen wunden Punkt nicht im Blick hatte, hat er sich nicht unter Kontrolle und reagiert völlig übertrieben. In der heutigen Fachwelt würde man sagen, er wurde getriggert. Da war was, was ihn angestachelt hat, was ihn nach, ja, da ging, wie sagt man, die Decke hochgehen, ja? Oder wie ein HB-Männchen nach oben gehen. Er wurde getriggert, er war dünnhäutig und sagte, welch eine boshafte Unwahrheit und Ungerechtigkeit ist mir da begegnet. Diese Aussage von Nabal. Das, denke ich mal, könnte ein Grund gewesen sein, warum er so überreagiert hat. Wenn wir darauf angesprochen werden oder konfrontiert werden, fahren wir sicherlich auch manchmal Geschütze auf. Dann ist man ruckzuck auf 180. Das können Themen sein, ich weiß nicht, es könnte Themen sein wie Herkunftsfamilie oder Aussehen, Verhalten, Charakter. Menschen sagen etwas, wussten gar nicht, dass es so sensibel ist, das Thema, und schon ist man getriggert, ist man unter Spannung. Und dann kommt es rausgeschossen aus dem Mund. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir verletzt werden? Sind wir bereit, etwas zu ändern, dem nachzugehen? Und dafür ist es wichtig, dass wir mal nach innen schauen und uns die Frage stellen, was hat mich jetzt eigentlich so auf die Palme gebracht? Was hat mich auf die Palme gebracht? Was steckt da eigentlich für eine Wurzel dahinter? Und da darf ich sagen, auf vielen Gesprächen, es ist gut, erstmal bei sich und mit sich selbst zu beginnen und sagen, Jesus, Heiliger Geist, schenk mir Erkenntnis, was tut mir weh? Warum habe ich eigentlich so reagiert? Das kann man erstmal ganz persönlich im Vier-Augen-Gespräch mit Jesus besprechen und dem Heiligen Geist, der ja in uns wohnt, Raum geben und bitten, öffne mir die Augen und hilf mir, da rauszukommen. Oder ich frage Menschen, die mir nahe sind, Ehepartner, beste Freunde, die bringen einen da schon auf die Sprünge, wenn man es zulässt. Wenn man es zulässt. Das ist ja manchmal ein sensibles Thema. Verletzungen, Sensibilitäten anzusprechen und daran zu arbeiten. Ja, so komme ich jetzt gleich wieder zurück zur Geschichte, aber es ist mir groß geworden, die Frage, wieso reagiere ich eigentlich, wie ich reagiere? Jesus liebt dich und es ist ihm so ein großes Anliegen, dich da rauszuführen, in die Freiheit, in die Heilung zu führen, Vergangenheit begraben zu lassen, Heilung zu empfangen, um eine Gemeinschaft zu haben mit Menschen in Freiheit und Freude und mit einem Frieden im Herzen. Ja, und manchmal hilft es auch nicht, dass man Seelsorge holt und sich in Anspruch nimmt, sondern dann ist es auch vielleicht gut, andere Hilfe von außen zu holen. Es kann auch eine Kombination sein, aber wichtig ist, ich packe es an, was mich verletzt hat. Diese Schritte zu gehen, ist nicht immer angenehm, aber die Zukunft ist es doch, in Frieden, Freude und Gerechtigkeit zu leben. Das wünscht Gott sich für jeden Einzelnen. Gott ist gut, hatte ich schon am Anfang gesagt. Gott will nur Gutes dir und mir tun. Er will uns in die Freiheit und die Freude führen. Und ich bin wirklich ganz überrascht gewesen, dass ich darauf gekommen bin und gelesen habe, irgendwas muss den David dazu geritten haben, dass er so reagiert hat. Ich komme zurück. David ist also mit seinen Männern nun unterwegs. 400 laufen mir hinterher. Nein, sie laufen nicht. Ich vermute mal, sie sind auf Pferden unterwegs, sagen, jetzt machen wir Nabal nieder. Er ist unterwegs mit Pferd, nach dem Motto, Attacke, ich werde ihm zeigen, was richtig ist. Doch zum Glück war Nabals Frau, jetzt komme ich zur dritten Hauptperson dieser Geschichte, nicht nur wunderschön, sondern hatte auch einen gesunden Menschenverstand. So steht es jedenfalls in Vers 3. Das ist die dritte Person, über die ich heute auch noch sprechen möchte. Die weise Ehefrau, die hörte nämlich die Geschichte von der Reaktion des Davids. Davids Männer wollten ihren Anteil abholen und baten freundlich zum Essen und Trinken, aber Nabal hat sie angeschrien und weggeschickt. Das hörte sie. Und Abigail beweist jetzt Köpfchen. Sie ahnt die Reaktion Davids und macht sich schnell dran, Brote, Wein, Schafe, Körner und Kuchen zusammenzutragen. Das war sehr schlau, denn er bat ja auch darum. Also sagte sie, bevor es hier eskaliert, jetzt aber schnell. Jede Minute zählt, sie packt also alles auf Esel und schickt die Geschenke voraus. Da dachte ich, warum voraus? Warum bringt sie die mit? Wahrscheinlich war sie noch kurz vorm Spiegel, damit sie besonders schön war. Spaß beiseite, nein. Es war damals wohl so Sitte, habe ich gelesen, dass man Geschenke vorausschickte. Also die Geschenke voraus, David kam gerade galoppiert mit dem Pferd und dann kamen ihm die Geschenke entgegen. Er stutzte, sagte, was ist jetzt? Und kurz danach kam die Abigail ihm entgegen. Und dann lesen wir in Vers 21 Folgendes. Dann lesen wir, David schimpfte gerade, für nichts und wieder nichts habe ich in der Steppe alles beschützt, was diesem Schuft gehört. Nicht ein einziges Stück Vieh ist ihm weggekommen. Nur Gutes habe ich ihm getan und das ist jetzt der Dank dafür. Deswegen war er jetzt also unterwegs. Und Abigail kam dann, die Geschenke lagen da schon, Essen, Trinken. Das ist schon mal sehr gut übrigens. Essen und Trinken ist immer gut. Ja, das versöhnt in der Regel immer. Und dann macht sie etwas sehr Überraschendes. Sie eilt dem David entgegen und fällt ihm vor die Füße. Das war damals eine übliche Geste, um einem anderen seine Ehrerbietung zu zeigen. Und er macht sie noch was ganz Diplomatisches. Sie nimmt die Schuld auf sich und bittet David, nicht auf ihren dummen Mann zu achten. Die ist mutig, so über ihren Mann zu sprechen. Aber recht hat sie. Sie nimmt also die Schuld auf sich und bittet David, nicht auf ihren Mann zu achten. Sie lässt ihren Charme spielen und entschuldigt sich für das Verhalten ihres Mannes. Nicht nur, dass Abigail die Schuld auf sich nimmt, sie malt David auch die Konsequenzen seines Handels vor Augen. Und das nimmt David völlig den Wind aus den Segeln. Also nochmal, ich wiederhole, bitte Fantasie walten lassen. Ich weiß nicht, welcher Film gerade abläuft bei jedem Einzelnen, aber mit 400 Mann, also nicht 50, ja, 400. Ich meine, die Burg, wie viele Tausende kommen da? Also ein paar hundert Leute auf der Burg, das ist schon, da ist schon Lärm, da ist schon Action. Mit 400 ist er unterwegs, um eigentlich einen kurzen Prozess zu machen. Dann kommen die Esel mit den Geschenken, er stoppt und dann kommt eine Frau und fällt ihm vor die Füße, also kniet sich vor ihm und sagt, hey, bitte, ich nehme alle Schuld auf mich, was mein Mann, mein dummer Mann gemacht hat. Vergib. Und das nimmt ihm wirklich den Wind aus den Segeln. Sie sitzt und kniet vor ihm, nimmt die Schuld und sagt dennoch, dein Handeln hat Konsequenzen. Überleg es gut. Wie gut, wenn wir solche Menschen um uns herum haben, die uns in solchen Situationen weise bremsen und zurechtbringen. Menschen, die den Mut haben, etwas zu sagen und uns zu ermahnen. Ich möchte uns noch mal kurz die Verse bringen. Wo muss ich jetzt drücken? Das reagiert nicht mehr. Wo muss ich hinhalten? Ah, jetzt. 26. Lasst uns das noch mal gemeinsam lesen. Die zentralen Verse in diesem Text. So gewiss der Herr lebt und du selbst lebst. Es ist gut, dass ich dir noch rechtzeitig, also die Abigail redet jetzt, dass ich dir noch rechtzeitig begegnet bin. Der hat dich so daran gehindert, dich zu rächen und dabei schwere Schuld auf dich zu laden. Bitte, Herr, nimm dieses Geschenk an, das ich dir mitgebracht habe und verteile es unter deine Gefolgsleute. Ich bin dir treu ergeben, verzeih mir, dass ich so vermessen war, dir in den Weg zu treten. Die ist charmant, die Frau. Ich weiß, der Herr wird dich zum König machen und dein Königshaus wird für immer bestehen. Du bist ja der Mann, durch den der Herr seine Kriege führt und dein Leben lang wird dir niemand ein Unrecht vorwerfen können. Wenn dann der Herr alle seine Zusagen eingelöst und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat, wirst du froh sein, dass dein Gewissen rein ist und du dir nicht selbst zu deinem Recht verholfen und ohne Grund Blut vergossen hast. Wow, so klar und deutlich macht sie ihm deutlich, hey, überleg mal, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, wäre Gott jetzt nicht gekommen und hätte es unterbrochen, was wäre dann passiert? Schauen wir kurz auf Abigail, ganz kurz. Sie bringt also dem entzürnten David das erwartete Essen und Trinken Geschenke. Es gibt also keinen Grund mehr, eigentlich zornig zu sein, außer der Kränkung. Mit gutem Essen kann man Menschen gewinnen und umstimmen. Zweitens, Abigail eilt David entgegen, fällt ihm vor die Füße. Drittens, sie redet weise und nimmt Schuld auf sich. Sie rät David eindringlich, sich nicht selbst zu helfen und keine Blutschuld durch Selbstjustiz auf sich zu laden. Keine Rache ist eine Lösung. Rache ist keine Lösung. Die Leute wussten wohl, dass David König werden würde. Doch wenn er sich jetzt an Nabal vergreifen würde, hätte auch sein Königtum nicht lange Bestand. Wer will schon einen König, der mit Blut an den Händen regiert? Es könnte ihnen zu Verhängnis werden, so wie es vielen Politikern zum Verhängnis geworden ist, wenn sie irgendwie mit Lug und Trug irgendwelche Titel ergaunert haben. Also, davon sollte David die Finger lassen. Es geht darum, anders zu handeln. Gott hat ihn unterbrochen. Nicht wie du mir, so ich dir, nach diesem Motto, sondern ich dir nicht, obwohl du mir. Ich wiederhole nochmal. Es heißt eigentlich das Motto nicht wie du mir, so ich dir, sondern ich dir nicht, obwohl du mir. Und tatsächlich schafft diese weise Ehefrau Nabals, Abigail, David zur Besinnung zu bringen. Er erkennt, hier spricht Gott. Er erkennt, da passt was nicht in meinem Verhalten. Und so lesen wir jetzt nochmal die Verse 35. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, rief David, dass er dich in diesem Augenblick mir entgegengeschickt hat. Er erkennt also Gottes Handeln in seiner Rage. Da ist etwas, also ist ja auch nicht normal, ja? Er ist voller Testosteron, ist unterwegs und dann bekommt er Geschenke, eine Frau fällt nieder, redet weise. Das kommt von Gott. Also sagt er noch einmal, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, rief David, dass er dich in diesem Augenblick mir entgegengeschickt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich davor bewahrt hast, eigenmächtig Rache zu nehmen und Blutschuld auf mich zu laden. Ich schwöre dir beim Herrn, den Gott Israels, der mich davor bewahrt hat, dir etwas zuleide zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst. Das war auch schnell. Wenn du manchmal einen Impuls bekommst, kennst du das? Wenn der Geist Gottes spricht, und da kommt nochmal der Impuls, dann solltest du reagieren. Gott möchte uns leiten durch den Alltag. Durch jede Begegnung, die wir haben, möchte er eigentlich durch dich wirken. Möchte er Licht sein, so wie wir es gesungen haben. Gott sei mein Licht, durch mich scheine dein Licht. Ja? Und so ist es wirklich ermutigend zu lesen, wie er sich hat leiten lassen. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, hätte Nabal morgen früh, wenn es hell wird, von seinen Männern keinen mehr im Leben gefunden. Keinen von allen, die an die Wand pinkeln. David nahm die Gaben an, die Abigail ihm gebracht hatte und sagte zu ihr, geh unbesorgt nach Hause. Was du von mir erbeten hast, ist dir gewährt. Stark. Echt stark. Diese übernatürliche Erkenntnis, die kann nur der Geist Gottes ihm gegeben haben. Und auch seine Ehrfurcht vor Gott. Nur noch mal ein Blick auf David. Gott sei Dank, David hat in dieser Situation eine weise Ratgeberin. Jetzt noch mal zu dir und zu mir. Hast du auch solch einen weisen Ratgeber in deinem Leben? Vielleicht deinen Ehepartner, einen guten Freund, ein Elternteil, ein Kollege, jemand aus der Gemeinde? Wir sind auf solche Menschen angewiesen, Menschen, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Und sie werden es nur tun, und das ist wichtig, sie werden es nur tun, wenn sie die Hoffnung haben, dass wir auch zuhören. Das ist ein Riesen. Du kannst so viel reden, aber entscheidend ist, wie dein Gegenüber mit dem, was du sagst, umgeht. Wischt das gleich weg, oder sie? Oder ist ein offenes Herz, ein offenes Ohr, und jemand sagt, das nehme ich mal an und bewege es, was du da gerade sagst. Das Wegwischen ist ganz schnell. Aber Gott möchte an uns arbeiten. Und die Frage ist, gibt es Menschen, die in dein Leben hineinsprechen dürfen? Und hörst du ihnen zu? David reagierte auf die überraschende Begegnung mit Abigail, obwohl er sie nicht kannte. Und er hörte ihr zu. Er erkannte sie im Geist sozusagen als eine Assistentin Gottes. Gott sprach zu ihm, er ließ sich von Gott in seiner Rage unterbrechen. Und noch einmal meine Frage an dich, bist du offen oder besser gesagt bereit dafür, dass Gott in dein Handeln, Reagieren, in dein Reden und Leben hineinspricht? Oder wurschteln wir unser Leben, ich und mein Gott? Ich bin schon immer richtig unterwegs, aber das ist nicht so. Es ist, das Leben mit Christus heißt Gemeinschaft mit ihm und mit Geschwistern. Und es ist schön, in Gemeinschaft auch mal zu weinen. Ich habe vor einiger Zeit gehört, da hat jemand geweint, einfach nur geweint. Und jemand war daneben an seiner Seite und hat ihm Trost gespendet und Zuspruch gegeben. Es ist so gut, ehrlich zu sein. Es ist so gut, Gemeinschaft zu haben. Und wir brauchen einander. Jeder braucht jemanden an seiner Seite. Und es ist gut, sich auch dann mal kritisch hinterfragen zu lassen. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich wohl. Ja, so kommt unser Hirten- und Security-Boss David zur Besinnung und bewährt sich, oder? Er war der Security-Boss dort in der Wüste, hat 3000 Schafe bewacht, war unterwegs, einen Fehler zu begehen, aber er kommt zur Besinnung. Bestimmt war es weise von der Abigail, Gott hier mit ins Spiel zu bringen, da David Ehrfurcht vor Gott hatte. Liebe Gemeinde, jemand, der sich ermahnen lässt, und das zu damaliger Zeit auch noch von einer Frau, zeigt Größe. Der zeigt Größe. David scheint erkannt zu haben, dass er hier falsch reagiert. Es ist gut, sich mit solchen weisen Ratgebern zu umgeben. David hatte dadurch sich selbst und sein zukünftiges Königreich gerettet. Die ganze Geschichte, liebe Gemeinde, könnte auch ein Hollywood-Film sein, oder? Ein gut aussehender Held, ein Bösewicht und eine hübsche Frau. Das Gute wird betrogen, er versucht sich selbst zu rächen, wird aber durch die Frau vor falschem Verhalten bewahrt und der Bösewicht stirbt. Doch damit ist der Film noch nicht zu Ende, es fehlt natürlich noch ein Happy End. Lest euch mal die Geschichte durch. Der gut aussehende Held gewinnt das Herz der Frau und sie gehen Arm in Arm in den Sonnenuntergang und tatsächlich endet auch unsere Geschichte so. Lest es mal nach. Nachdem Nabal tot ist, bittet David Abigail, seine Frau zu werden. Natürlich, David kann nichts Besseres geschehen. Sie ist hübsch, schlau, nach Nabals Tod auch noch wieder zu haben und reich ist sie ja auch noch. Da waren ja noch 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Also das war schon eine gute Partie, aber auch der David war auch ein ganzer Hübscher, haben wir gelesen, und schlau noch dazu. In unserer heutigen Geschichte aus dem ersten Buch sind wir nun also drei ganz unterschiedlichen Menschen begegnet. Dem reichen Narren Nabal, der Narr, der Eigensinnige, der Dummkopf sozusagen, dem cholerischen Outlaw, aber auch besonnenen Krieger David, der weisen Ehefrau und Witwe Abigail. Bei dieser Geschichte bleiben Fragen zu klären. Ich komme zum Ende. Wen von den dreien wollen wir als Vorbild uns nehmen? Darf sich jeder für sich selber entscheiden? Mit welchen Typen von Menschen wollen wir uns umgeben? Das färbt ab. Welche Freunde du hast, kann ich dir sagen, wenn ich dich ein paar Stunden erlebe. Nein, nicht so. Aber wenn ich dich länger kenne, kann ich ungefähr einschätzen, mit wem du dich umgibst. Darf Gott durch Menschen in mein Leben hineinsprechen? Ich komme jetzt zu drei Erkenntnissen, die ich versucht habe, zusammenzufassen. Es gibt Gründe, warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Frage den Heiligen Geist, was dahinter steckt. Er will dir dabei helfen. Schritt für Schritt. Gott will dich nicht überfordern, aber will dich in die Weite führen. Wir sind alle am Lernen, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Zweitens, achte im Alltag und in Rage, wenn du gerade so unter Strom bist, auf den Heiligen Geist, damit du Gottes Unterbrechungen erkennst. Es ist ein Lernprozess. Es ist wirklich ein Lernprozess. Probiert es einfach mal aus. Woche für Woche, wo der Heilige Geist mich gerade unterbrochen, mir einen Impuls gegeben. Gott spricht nicht nur durch sein Wort. Absolut. Das Wort Gottes gibt viel Orientierung, aber er spricht auch manches Mal durch Umstände und Menschen. Na, auch durch fremde Menschen, wie wir gerade mitbekommen. Es muss gar nicht mal ein Gläubiger sein. Es kann einfach ein Mensch sein, der etwas sagt und du ein Erlebnis mit jemandem und Gott hat zu dir gesprochen. Es gibt auch Situationen in der Bibel, wo Tiere sprechen, Esel zu dir sprechen. Das ist ungewöhnlich, aber auch das wäre denkbar. Drittens und letzter Punkt von mir. David, und heute Morgen habe ich die Abigail herausgenommen in der Überschrift. Ich dachte, ich sollte mehr auf David achten, aber David und Abigail sind gute Vorbilder. Das Wesen Jesu ist das Vorbild überhaupt, das ist keine Frage. Das können wir in den Evangelien lesen. Aber suche Menschen, an denen du dich orientieren kannst. David und Abigail sind solche. Sich was sagen zu lassen, tut gut. Es lässt dich wachsen hin zu Jesus und in ein Leben von Freude, Frieden und Freiheit. Preist den Herrn. Gott ist so gut. Lasst uns miteinander lernen, auf seine Stimme hören, das Wort Gottes lesen und in Gemeinschaft wachsen. Wir sind auf Wachstum angelegt, immer wieder neu. Auch im Alter sind wir auf Wachstum angelegt. Und die Weisheit kommt nicht durch Alter, da hast du vollkommen recht, sondern im Miteinander lernen und kooperieren mit dem Heiligen Geist, mit Jesus selbst. Es ist großartig. Gott will uns Weisheit schenken. Amen. Gott ist groß und er hat auch mit dir ganz persönlich eine Berufung, eine Bestimmung. Suche sie und gehe darin. Gott liebt dich. Amen.